Der Countdown läuft, es dauert nicht mehr lange und die Europameisterschaft bzw. die Weltmeisterschaften beginnen beim KV Schwarz in Tirol. Was heißt das eigentlich, so eine Weltmeisterschaft, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Was heißt denn Heim-WM für Spielerinnen und Spieler? Und, da freue ich mich auch sehr drauf, was macht denn nicht der Bahnbauer vor, während und nach der Weltmeisterschaft? Diese Fragen möchte ich beantworten in einem Neuner in Serie WM-Spezial, das in Zusammenarbeit mit dem ÖSKB entstanden ist. Jede Woche wird es jetzt bis zur Weltmeisterschaft eine Episode geben mit jeweils unterschiedlichen Gesprächspartnern. Starten wir rein. Viel Spaß dabei.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo zu Teil 2 von Neuner in Serie Spezial zu Europa- und Weltmeisterschaft 2026 in Tirol. In dieser Episode spreche ich mit Julia Huber und Matthias Zatschkowitsch, die vor 2 Jahren eine sehr erfolgreiche Einzelweltmeisterschaft gespielt haben. Beide sind mit Medaillen nach Hause gekommen und würden das dieses Jahr natürlich sehr gerne wiederholen. Das Ganze bei einer Heimweltmeisterschaft, ich glaube, das ist dann auch nochmal was anderes wie die WM vor 2 Jahren in der Slowakei. Wir haben über die aktuelle Saison gesprochen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz beendet war. Jetzt ist sie es, aber war schon relativ viel klar. Und wir haben auch mal auf die nächste Saison geguckt, vor allem bei Julia. Es ist ja gerade sehr spannend. Mich hat natürlich auch interessiert, wie die beiden die Herausforderungen einer Heim-WM angehen. All das und mehr jetzt im Gespräch mit Julia Huber und Matthias Zatschkowitsch. Viel Spaß dabei.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Julia, hallo Matthias, herzlich willkommen im Podcast-Studio.
Hallo Sebastian.
Hallo Sebastian.
Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wir sprechen, weil Großes vor der Tür steht. Aber aktuell läuft die Saison noch. Die Episode wird später veröffentlicht, aber wir sprechen am Sonntagabend nach dem vorletzten Spieltag. Heißt, es ist noch nicht alles entschieden. Denkt ihr da schon an die Einzel-WM, Julia?
Ja, ich auf jeden Fall. Ich habe mit der Meisterschaft schon so gut es geht abgeschlossen. Bei uns ist es schon entschieden und bei mir läuft es auch im Training nur noch alles auf die WM gerade hinaus.
Matthias, bei dir?
Also für die WM selber würde ich sagen, nimmt man jedes Spiel mit, was ein bisschen Wettkampferfahrung bringt. Und natürlich, jetzt ist noch ein Spiel, natürlich mehr Euphorie auf die Meisterschaft, aber natürlich, man möchte nochmal Leistung im Wettkampf zeigen. Also Vorbereitung fängt an und wir wollen halt das Beste aus uns rausholen.
Du hattest an diesem Wochenende eigentlich die perfekte Vorbereitung für eine Einzel-WM. Du hast gestern gespielt, Meisterschaft und heute Pokal. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung an diesem Wochenende, Matthias?
Wenn man beides kombiniert, würde ich sagen, war es ein gutes Wochenende. Vielleicht heute noch ein bisschen mehr Luft nach oben, aber natürlich der Reiz war vielleicht heute nicht ganz so da wie gestern, wenn man sagt, man möchte zumindest gewinnen, damit man das schon mehr in die trockenen Tücher spielen kann, die Meisterschaft. Aber das, sage ich mal, im Großen und Ganzen mit gestern vielleicht eine Bahn, die ein bisschen weniger war als erwartet nach 360 Start, 142, hat natürlich Luft nach oben. Aber nachdem die Saison an sich sehr durchwachsen war bei mir, bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Was war los, dass sie nur durchwachsen war? Ihr habt es ja jetzt auch in der Liga recht lange noch spannend gehabt.
Also bei mir persönlich ist vieles zusammengekommen, aber im Großen und Ganzen, ich habe im Dezember eine Lungenentzündung gehabt, bin dann nach der Lungenentzündung wieder zurückgekommen, quasi von 0 auf 100. Wir haben dann auch unseren ersten Lehrgang gehabt, Anfang des Jahres, und seitdem habe ich ein bisschen mehr auf meine Technik schauen können. Und davor war es immer so ein bisschen Verletzung, ein bisschen Technik umstellen, damit es nicht ganz so weh tut beim Spielen. Und danach wieder die sofortige Umstellung auf normale Technik. Da war ein bisschen ein Stolpern drinnen und jetzt geht es langsam in die richtige Richtung.
Heißt, du bist auf dem richtigen Weg, wenn wir jetzt noch ein paar Wochen, ein paar Tage in die Zukunft gucken, um dann auch eine erfolgreiche Einzel-WM zu spielen. Bist du an dem Punkt, an dem du sein wolltest, jetzt Mitte April?
Wenn ich mir die Saison so ansehe, sage ich mal, ist es ganz okay. Natürlich könnte es immer besser sein. Das ist natürlich wieder ein bisschen jammern auf hohem Niveau. Aber ich sage, aktuell bin ich ungefähr auf dem Level, wo ich sein möchte. Und jetzt die letzten 6 oder 7 Wochen, was jetzt noch sind, noch alles ins Training einzuwerfen, um bei der WM in der perfekten Kondition zu sein.
An welchem Punkt der Vorbereitung, die du dir vorgenommen hast, du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei, Julia, bist du aktuell?
Ja, ich würde sagen, jetzt von Beginn, also auf jeden Fall schon mit drin. Ja, ich schaue im Training schon wirklich, fokussiere ich mich auf die WM. Also gedanklich versuche ich mir vorzustellen, dass ich dann schon dort bin. Ich arbeite viel dran, weil meine Saison war jetzt auch nicht unbedingt die stabilste. Ja, es sind halt bei mir da etliche Sachen dazugekommen, gesundheitlich, familiär auch einiges und ja, im Kopf war da viel eigentlich los und da habe ich da eigentlich ziemlich viel dran arbeiten müssen, was ich auch jetzt da noch mache und ja, im Training schaut es schon ziemlich gut aus, von der Technik her, es wird, muss man auf die Umsetzung kommen, ja.
Hast du gesagt, dass für dich die Meisterschaft schon abgeschlossen ist? Ihr seid auf dem zweiten Tabellenplatz und würde das auch nach dem letzten Spieltag sein. Ist es dann schwer für dich, am Wochenende Meisterschaft zu spielen, obwohl du eigentlich gerade dich auf ein Einzelturnier vorbereitest?
Nein, das nicht, weil einfach die Wettkampfsituation doch da ist und die ja nicht schlecht ist für die WM, weil ja gerade bei der Einzel-WM geht es wirklich ums direkte Duell. Also von dem her nehme ich das schon mit. Aber ja, es ist halt dann eine andere Einstellung auch ein bisschen noch, weil eben die Meisterschaft ist schon entschieden. Es war ja auch eben durchwachsene Meisterschaft mit vielen Ausfällen bei uns, wo man einfach, ja, das hinnehmen muss. Es war einfach so. Und ja, wie gesagt, das direkte Duell und den Wettkampf nimmt man auf jeden Fall mit.
Es ist für euch zwar eine weitere Weltmeisterschaft, aber eine ganz besondere, eine Heim-WM, eine Weltmeisterschaft in Österreich. Matthias, gehst du da anders ran als sonst?
Würde sagen, ich vor 3, 4 Jahren, wo ich wirklich in der Topform war, derweil meiner Karriere, wir hätten natürlich mehr Druck auch innerlands gehabt. Jetzt bin ich ein bisschen abgefallen von der Leistung. Also vielleicht nicht ganz der in Bestform spielendste von uns. Aber natürlich, an der Heim-WM möchte man so gut wie möglich performen. Man macht sich selber gewissen Druck, weil es einfach seit langem mal wieder eine Heim-WM ist. Oder die erste überhaupt für mich zum Beispiel. Man möchte natürlich immer performen, aber ob man sich da jetzt mehr Druck draus macht, ist jetzt schwer zu sagen, weil ich war in der Situation noch nicht, dass ich vor heimischem Publikum, außer im Champions League Finale damals in Graz, dass ich da wirklich performen habe müssen. Also, und das Nationalteam-Trikot ist immer noch was anderes als das Vereinstrikot.
Wie sieht es bei dir aus, Julia? Welche Gedanken? Du hast gerade gesagt, dass du dich vor allem vom Kopf her mehr damit beschäftigst und versuchst auch hier stabiler zu werden. Was macht die Heim-WM mit dir?
Ja, für mich ist es auch die erste Heim-WM. Ich finde es schon ziemlich cool. Also ich freue mich schon wirklich voll drauf. Besonders, ich glaube, mit dem Publikum wird es ziemlich cool werden. Einfach die Unterstützung hinteran, wem zum haben. Also man hat ja grundsätzlich eh die Mannschaft hinter sich. Aber bei der Heim-WM werden sicher ja, einige dann noch mehr zuschauen kommen. Und auf die Stimmung freue ich mich eigentlich schon am meisten, weil das dann doch auch noch einen ein bisschen vorpushen kann und es dann doch ja vielleicht noch ein paar Kegel dann mehr drauf schaden halt so nah nicht.
Ihr seid beide bei der letzten Einzel-WM sehr erfolgreich gewesen. Heißt, in deinem Fall, wenn ein paar mehr Kegel mehr fallen, dann wird es vielleicht auch noch in der einen oder anderen Disziplin etwas mehr. Welche Erinnerungen hast du an 2024 an die Weltmeisterschaft in Brezhnev, Julia?
Ja, sehr gut. Also damals habe ich ja nicht gerechnet, dass ich mit 2 Medaillen haben fahre. Das war ja dann umso schöner. Das motiviert natürlich auch wieder, weil das Ziel ist natürlich immer eine Medaille, ist es auch heuer. Aber ja, ich gehe da nicht mit so großen Erwartungen rein. Also ich möchte mir gar nicht so große Erwartungen selber machen. Ich möchte das eigentlich von Spiel zu Spiel angehen. Gerade zum Beispiel das erste Spiel, die Quali, ist einfach dieser entscheidende Tag, der dann eigentlich die ganze Einzel-WM bestimmen kann. Und von da an rennt es dann einfach von Spiel zu Spiel. Und es ist halt damals dann irgendwie einfach so von Spiel zu Spiel. Ja, und auf einmal steht man dann so da und jeder sagt, okay, Medaille ist da. Sicher mega cool gewesen. Super tolle Erinnerungen. Und ja, wenn es so funktionieren sollte, wäre super schön. Aber wie gesagt, ist auch ein langer Weg noch hin. Und das Ganze eben von Spiel zu Spiel, Tagesverfassung, da hängt halt dann viel drauf.
Das ist verständlich. Nochmal kurz, damit auch jeder weiß, worüber wir sprechen. Du hast vor 2 Jahren im Einzel, warst du eine von 2 Bronzemedaillengewinnerinnen, im Halbfinale leider verloren. Ich glaube, gegen die spätere Gewinnerin.
Na, gegen die Natascha.
Dann nicht gegen die spätere Gewinnerin, gegen die Natascha. Aber Matthias, da kommen wir gleich drauf, er hat gegen den späteren auch nicht. Hervorragend vorbereitet, wunderbar. aber du hast leider auch nur Silber im Sprint. Leider gegen Alina Dollheimer dort verloren im Sinne von, nein, das kann ich nicht sagen, ich kann nicht sagen, leider.
Das kann also, ich nicht sagen. Es ist wirklich ein cooles Finale und ja, war eine bessere Ende für die Alina.
Dem Sprint knapp verloren gegen Alina. Jeder, der Sprint kennt, weiß, dass es schnell geht. Also einmal Silber, einmal Bronze mit nach Hause gebracht, dass der Wunsch bei der Heim-WM natürlich mehr ist, beziehungsweise das Gleiche nochmal, das versteht jeder. Aber der Weg dorthin ist weit, du hast es angesprochen, Quali und vor allem auch eine Quali mit einem neuen Weltmeistertitel, der dort vergeben wird. Das erste Mal wird ja da auch Paarkampf gespielt. Also es wird super spannend, wie das sich auch auf die Performance auswirkt. Aber wie du sagst, den ersten Schritt machen und dann läuft das auch ganz anders, wenn der erfolgreich war. Matthias, Kombinationsweltmeister und im Einzel auch Bronze gegen Philipp Sedeczka dort verloren, der dann im Finale, wir wissen es, knapp Tim Brachtl unterlegen ist, dieser goldene Wurf, über den wir noch sprechen werden, auf jeden Fall mit ihm dann in der Podcast-Episode. Welche Erinnerungen hast du an die Weltmeisterschaft von vor 2 Jahren?
Also ebenfalls sehr, sehr gute Erinnerungen. Und auch bei dieser Einzel-WM bin ich eigentlich hingefahren mit keinen zu großen Erwartungen, weil sich meine Form für mich persönlich nicht gut angefühlt hat. Bin dann aber gleich in der 2. Runde, also nach der Quali gleich, habe dann mein bestes Spiel abgeliefert und bin dann mit der Bahn sehr gut zurechtgekommen. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, es ist vielleicht doch mehr drinnen. Vor allem dann auch bezogen, eben, wie du sagst, Kombinationsweltmeister hat natürlich die Zahl schon mal den Anfang gemacht mit dem Sprint, wo ich sage, da war ich ein bisschen enttäuscht, nachdem ich eigentlich den Titel verteidigen hätten können. Aber da ist dann überhaupt nicht so gelaufen, wie ich es verdacht habe. Aber dann, wenn du sagst, du spielst 7-19 und du hast einfach die Zahl auch schon vom Sprint, dann weißt du, du legst mal vor, du liegst vorne und du schaust dann dazwischen nur mal ab und zu mal, wer könnte sich noch vorspielen und du wartest einfach nur drauf, dass du weißt, okay, du bist zumindest in der Disziplin Weltmeister, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abwertend an, ist jetzt das nicht so böse gemeint, wie man es denkt, aber es ist einfach schön, diesen Weltmeistertitel mitzunehmen. Und ja, wie du gesagt hast, im Halbfinale gegen Philipp, da hätte ich vielleicht vorher nochmal zum Physio gehen sollen, da habe ich mir ein bisschen angeschlagen gehabt bei meinem Mittelfinger und habe dann auch überhaupt das Gefühl nicht mehr in die Hand bekommen. Hätte ich mir natürlich auch mehr erhofft. Ich hätte das Finale gern gegen ein Team gespielt damals. Aber es ist so, wie es ist. Mit einer goldenen und einer bronzenen fährt man gern nach Hause.
Es gibt, glaube ich, wenige Weltmeisterschaften oder Disziplinen, wo man, wie bei dir ist, relativ früh schon eine Ahnung hat, dass man am Ende zumindest eine Medaille kriegt. Also diese Kombination, das beste Ergebnis aus dem K.O.-Wettbewerb plus das beste Ergebnis aus dem Sprintwettbewerb ergibt ja dann in Summe die Wertung der Kombination. Und da hast du mit deinem 700er und dem ersten guten Spiel und da auch leider da verloren im Sprint ja gegen Sombor Sapletan, hast du gut vorgelegt. Aber ich glaube, es gibt wenig Disziplinen, wo man relativ früh weiß, dass man zumindest gute Chancen hat auf einen Titel.
Ja, das stimmt. Also, so wie du sagst, das ist eigentlich der einzige, weil ich, außer jetzt da dieses Jahr jetzt da mit dem Paar, also der neue alte Bewerb bei den Weltmeisterschaften, da weiß man es natürlich gleich am selben Tag. Und bei der Kombination weißt du einfach, wenn du gut vorlegst, würdest du oder bist du auf einem sehr guten Weg, eine Medaille zu machen. Ja.
Für dich war 2024 auch das, ja, du hast es gesagt, auch in der Reihe von Verletzungen. Du hattest da was am Mittelfinger im Halbfinale. Und, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, in Österreich weiß das jeder, in Deutschland, zumindest ich wusste es nicht, hast du ja auch eine relativ krasse Story vor eurer Weltmeisterschaft 23 in Varaschin. Was war da los bei dir?
Also, so wie ich es dir schon gesagt habe im Vorgespräch, ich bin damals vom letzten Lehrgang zurückgekommen, war dann in der Nacht überhaupt nicht gut, habe Magenkrämpfe gehabt und das Ganze, habe nicht schlafen können. Nächsten Tag zum Hausarzt, tastet dich mal ab, sagt, ja, Verdacht auf Blinddarmentzündung, fahr mal ins Spital, lass das mal abchecken, fahrst am Montag gemütlich ins Spital. Ja, du kannst gleich da bleiben, der Blinddarm kommt heute noch raus. Das war so ein bisschen ein Schock, so zwei Wochen vor der WM, wo du nicht weißt, okay, ist es, und dann immer schon die Vorgeschichte, wo du sagst, ich möchte aber in zwei Wochen WM spielen, wie schaut's da aus? Und sie haben natürlich gesagt, so wie das heutzutage oft gemacht wird, es wird ein laparoskopischer Eingriff, wenn's mit dem funktioniert, könnte es sich ausgehen, auch mit einem kleinen Risiko, aber wenn der laparoskopische eigentlich gereicht hätte, wäre halt ein großer Schnitt kommen, dann wäre es unmöglich gewesen. Gott sei Dank hat es funktioniert. Aber es war dann trotzdem zwei Wochen vor der WM, gar nichts tun, war schon sehr hart. Und ich bin auch damals zur WM gefahren, obwohl ich nicht gewusst habe, ob ich überhaupt spielen kann. Habe dann natürlich auf der Sechserbahn in Varaschin davor das erste Spiel auslassen und habe dann trainiert auf der Sechserbahn. Und hab dann gemerkt, okay, es könnte gehen, probieren wir es mal im Wettkampf. Hab dann das zweite Spiel spielen können und hab dann auch immer wieder die Spiele bekommen. Und wie man es auch weiß, es hat dann, oder ist dann gegipfelt mit dem 700er im Finale, wo wir dann Weltmeister worden sind. Und nach der Weltmeisterschaft ist es halt dann so wirklich gewesen, wo du merkst, der Körper verliert komplette Energie. Ich habe 4 Wochen Pause gemacht. Hab dann auch unsere Staatsmeisterschaften, also die österreichischen Meisterschaften gespielt, ohne Training, war dann nicht so erfolgreich. Aber ich habe dann gesagt, ich brauche das unbedingt und bin dann von dieser Blinddarm-OP nach der Weltmeisterschaft dann umgestiegen von Achillessehnenentzündung über ein halbes Jahr später dann Plantar Fasziitis. Also eine Verletzung nach der anderen, die einfach meiner Meinung nach eine Folgeverletzung ist, weil der Körper halt nie wirklich die Zeit bekommen hat, richtig auszuheilen.
Und Stand jetzt, am 12. April, geht es dir aber soweit gut.
Ja, genau. Also, so wie ich es gesagt habe, vorher auch schon mit der Lungenentzündung, die im Dezember war, mit dem dürfte das alles geändert haben. Da war ich dann wirklich 3 Wochen mal gar nichts, also keine Arbeit und auch keine Bewegung, und das dürfte mir sehr gut getan haben, und ich habe auch jetzt überhaupt keine Probleme, zumindest körperlich.
Wir drücken die Daumen, dass es so bleibt. Julia, wie geht's dir aktuell körperlich? Du bist, hast du gesagt, schon in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. An welchem Punkt stehst du auch mit Fitness und Co. bei dir?
Ja, gesundheitlich passt bei mir momentan alles, also das haut alles hin. Da habe ich auch immer wieder Herbstmeisterschaft, gar kein Problemchen, wo ich länger ausfall. Aber jetzt passt alles, ich bin fit, ich bin gesund, Ja, ich kann mein Training voll durchziehen. Das Kegeltraining sowie das andere überfachliche Training funktioniert alles. Also das sollte alles so bleiben, dann bin ich zufrieden.
Auch hier drücken wir bzw. ich auf jeden Fall die Daumen. Glaube, das versteht jede Sportlerin, jeder Sportler, dass eine Verletzung vor so einer Weltmeisterschaft, es sei denn, man heißt Matthias Hatschkowitsch, dass man die niemanden wünscht, bzw. dass sie natürlich auch oft zu einer Unzeit kommt. Deswegen drücke ich euch die Daumen, dass ihr fit bleibt. Julia, für dich, es gibt zwar Stand jetzt noch ein Spiel, aber es wird auch für dich am Ende der Saison, am Ende der Spielzeit, am Ende der Meisterschaft ja eine Ära eigentlich enden. Zum einen die Kegelbahn und zum anderen der Club. Wir haben im Vorfeld geschrieben, es ist okay für dich, dass wir drüber sprechen. Zuerst die Kegelbahn. Was wird in St. Pölten passieren?
Ja, die Kegelbahn, die kommt mit, boah, müsste jetzt Juni, Juli, wird die abgerissen, komplett. Ja, das wusste man jetzt eh schon länger. Das Grundstück ist schon seit Jahren verkauft worden. Und wir haben halt dann noch die Genehmigung und Berechtigung vertraglich gehabt, dass wir noch bis 2026 spielen dürfen. So ist es jetzt. Und ja, die kommt komplett weg. Und der Verein hätte eine Möglichkeit, sich auf einer anderen Bahn einzumieten. Aber für die Damenmannschaft schaut es schlecht aus. Also da geht es nicht weiter. Es würden zu wenig Spielerinnen mitgehen. Und ja, zu sechs eine Meisterschaft durchbringen. Wissen wir, Verletzungen, Krankheiten sind schnell da. Wird nicht funktionieren. Und deswegen werde ich auch den Verein wechseln. Ja, das stimmt.
Magst du sagen, wo es hingehen wird?
Ja, ich gehe zum Kaffer Schwarz.
Also dahin, wo die Weltmeisterschaft stattfinden wird, ist es dann für dich nochmal besonderer, im Prinzip dort zu spielen? Und das ist ja auch bekannt, dort auch schon auf Heimbahnen quasi spielen.
Ja, also ich freue mich sehr drauf eigentlich, dass ich auf die Bahnen spielen kann. Dass sie dann auch quasi zur neuen Heimbahn werden, ist sicher auch was Besonderes. Ja, aber wie gesagt, einen Druck mache ich mir da jetzt nicht. Ich freue mich eigentlich sehr drüber, dass ich dorthin wechseln kann, dass sie auch mit der Entscheidung auch zufrieden sind, hoffe ich zumindest. Also das hat alles ohne Probleme funktioniert und ja, deswegen schaue ich eigentlich positiv auch in die nächste Saison.
Vielleicht noch eine Frage, was heißt es dann logistisch für dich? Es ist ja doch ein etwas weiterer Weg, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, zu
Ja, ich,
Heimspringen.
genau, aber es sind halt dann die Heimspiele und die Auswärtsspiele sind halt dann eigentlich eh in der Nähe bei mir. Die sind maximal, also die müsste ich sowieso fahren, die bin ich jetzt auch immer gefahren. Also es wären halt eben nur diese neuen Heimspiele. Und ja, das ist möglich, das ist machbar. Ich habe auch Verwandtschaft in Tirol, ums Eck dort. Also falls mal da ein Weg dann zu lang wäre, hätte ich dort auch Möglichkeiten unterzukommen. Das ist auch nicht das Problem. Genau.
Perfekte Vorbereitung, perfekte Voraussetzungen, nicht Vorbereitung. Aber Vorbereitung wäre das Stichwort. Ihr seid mittendrin. Was bekommt ihr rund um eure Nationalmannschaftsaktivitäten von den WM-Vorbereitungen? Also was beim KV Schwarz gerade passiert, was bekommt ihr damit? Was interessiert euch vor allem auch, Julia?
Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel mitgekriegt, habe aber auch jetzt noch nicht so unbedingt nachgefragt, weil ja, das ist Sache vom Organisationsteam. Was ich schon gesehen habe, ist ein Entwurf der Kegelbahn. Das war dann schon sehr cool. Ja, mehr weiß ich eigentlich über die Vorbereitungen auch jetzt nicht. Ich weiß, wo die Kegelbahn aufgestellt wird, aber mehr ist mir auch nicht.
Interessiert dich sowas, das Umfeld? Bist du Spielerin, die sowas wissen muss? Oder ist es dir dann letzten Endes egal, oder du wartest eben auf den Tag, an dem du das erste Mal dort sein wirst?
Interessieren würde es mich schon eben, wo wir circa übernachten und wo dann circa die Halle ist, also wie dann immer der Anfahrtsweg, wie lang der circa ist. Und ja, wenn man die Kegelbahn im Vorhinein auch mal sieht, ein Foto oder sonstiges, ist auch nicht schlecht, dass man sich ein bisschen was im Kopf vorstellen kann. Das mag ist bei mir dann schon der Fall. Da stelle ich mir dann schon vor, wie ich dann zum Beispiel auf der Bahn stehe. Und ja, aber wie jetzt die Halle genau ausschaut, das lasse ich auf mich zukommen.
Wie sieht es bei dir aus, Matthias? Interessiert dich sowas?
Also, ich habe letztes Jahr war ich schon in der Tennishalle, wo die Bahn auch aufgebaut wird. Ich habe damals natürlich als Spieler, weil es ja unterschiedlichste Bedingungen gibt, immer bei den Weltmeisterschaften. Ich nehme jetzt einfach nur mal Ungarn her, wo man jetzt da in Székesfehér war, die Klimaanlage extrem von oben gespürt hat auf der Bahn. Natürlich die rundherum Bedingungen, wo man sagt, okay, vielleicht ist die Isolierung nicht so gut, vielleicht braucht man eine andere Lüftungsanlage. Das habe ich den Verantwortlichen des KV Schwarz auch sehr nahegelegt, dass sie da doch mal mit einem Planer reden, ob das ausreichend ist, weil eben auch auf Bahnen der Sauerstoff halt sehr, sehr wichtig ist. Wenn da zu wenig da ist, könnte es mal passieren. Und es gab es ja schon auch bei den Weltmeisterschaften bei Eröffnungen, dass mal einer umkippt, weil einfach viel zu wenig Sauerstoff da ist. Also ein bisschen beschäftigt es mich schon rundherum. Natürlich, mein Vater ist Kegelbahnbauer, da jetzt ist er schon in Pension, aber das rundherum beschäftigt mich schon ein bisschen. Aber sonst für mich ist das vom als Spieler her relativ egal. Ich möchte nur wissen, also für mich ist es immer so, was habe ich dort? Wie schaut es in der Nähe aus? Einkaufsmöglichkeiten, natürlich, Hotel ist alles für jeden interessant, damit man mal weiß, hat man Wellnessbereich, hat man, was hat man rundherum noch dort? Vielleicht eine Wiese zum Fußball spielen oder irgendwas, dass man sich einfach beschäftigen kann. Ja, das ist eigentlich alles im Großen und Ganzen, was relevant ist.
Im Fußballspielen ist die Verletzungsgefahr aber hoch. Aufpassen, gell?
Das ist das Richtige, ja.
Das ist richtig. Und was bekommst du vom aktuellen Stand der Vorbereitungen mit? Du scheinst ein bisschen mehr im Vorfeld schon Kontakt gehabt zu haben wie Julian.
Also jetzt da gerade mein Stand, ich weiß zwar auch schon Plattenfarben und sowas ist immer ganz interessant, da weiß ich die Farbe nicht, aber ich gesagt, da möchte ich mich gerne überraschen lassen. Aber sonst, weil es natürlich eine stressige Zeit. Das bekomme ich zumindest auch über Maxi mit, also über Montaler Maximilian. Ja, ich schätze mal, dass je näher es zur WM geht, das nochmal stressiger wird, weil ja die Gegebenheiten selber vor Ort jetzt da nicht so berauschend sind. Natürlich, die WM wäre in einer anderen Halle geplant gewesen. Jetzt hat man vielleicht nicht die Garderoben, so wie man es haben möchte. Das Restaurant nebenbei gibt es zwar, aber vielleicht ist das zu wenig für die Anzahl von Besuchern, die dort sein können. Also ich weiß, dass da sehr, sehr viel logistisches oder eine sehr große logistische Planung dahinter stecken muss, damit das Ganze so funktioniert.
Wie sind Lehrgänge bei euch, Julia? Was habt ihr in den letzten Wochen gemacht und was vielleicht macht ihr noch jetzt in den nächsten Wochen bis zur Weltmeisterschaft? Gib uns da bitte mal einen Einblick.
Ja, ich kann es jetzt nur von mir sagen. Also wir haben wöchentlich auch Stützpunkttrainings, wo ein Nationalteamtrainer halt einen Tag in der Woche auf einer Bahn ist und da kommen halt die verschiedenen Nationalspieler zusammen, die halt in der Nähe und im Umfeld wohnen. Da ist aber auch dann von U19 bis allgemeine Klasse dort. Also die sind immer fix geplant. Und eben auch dann halt Wochenende Lehrgänge. Da habe ich selber bis jetzt nur einen Lehrgang teilnehmen können. Und dann ist noch geplant die Einkleidung bei uns Anfang Mai, wo auch dann ein Training auch noch stattfindet. Ja.
Ähnlich bei dir,
So.
Matthias.
Ja, also so wie es die Julia schon gesagt hat, wir haben genauso wöchentlich Stützpunkttrainings, war vielleicht oder ist jetzt da intensiver mit dem wöchentlichen, sonst was mal alle 2 Wochen, je nachdem wie der Trainer dann Zeit gehabt hat. Und spezifische Lehrgänge, wo wir wirklich sagen, es ist mal vielleicht ein Wochenende, es sind mal 2 Tage, wenn mal ein freies Wochenende da ist, das weiß jeder Kegler, es sind sehr selten gesehen freie Wochenenden und dann werden sie für Lehrgänge genutzt. Aber wir haben jetzt auch 2 Lehrgänge gehabt, da war ich jetzt auch erst bei einem dabei. Und wir haben jetzt auch noch, so wie die Damen, die Einkleidung Anfang Mai. Und dazwischen sind nur noch die Stützpunkttrainings und dann sind wir schon bei der WM.
Dreimal rumgedreht, dann ist es soweit. Geht ruckzuck, würde ich sagen. Das Thema Einkleiden, das finde ich als, ich hatte ja auch Nationalmannschaftserfahrung, aber bei uns ist das ein bisschen unspektakulärer, wie es offensichtlich bei euch ist. Also wir kriegen eine Tasche mit Trikot, Trainingsanzug. Wir durften vorher an dem Lehrgang vorher mal die Größen probieren, aber das war's, zumindest vor 10 Jahren. Wie ist das bei euch, Julia, mit dem Thema Einkleiden? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir treffen uns alle immer dann in Ritzing unten, weil da einfach die ganzen Dressen und alles gelagert sind. Ja, recht viel Spektakuläres da nicht. Bei uns stehen halt die Taschen schon bereit. Jeder probiert halt durch, ob die Größen dann passen, weil halt doch manchmal vielleicht ein Schnitt anders ist oder ja, der Schuh zu eng und dass man dann vielleicht noch was auswechseln kann. Die Damen probieren zum Beispiel dann gerade die Dressen und die Sachen an, dann trainieren parallel die Herren derweil auf der Kegelbahn und dann wird es halt das Ganze umdreht. Also ja, spektakulär wird es jetzt auch nicht so unbedingt, aber wir kriegen dann halt unsere ganzen Sachen, haben alles beieinander. Es passt dann hoffentlich alles und wenn nicht, ist dann noch ein bisschen Zeit, dass man es bis zur WM nochmal tauschen kann, umbestellen kann. Ja.
Was bekommt ihr denn als Nationalspielerin und Spieler für, ja, Klamotten, Schuhe, Accessoires zur Verfügung gestellt?
Das ist auch meistens eine Überraschung für uns, aber grundsätzlich diese Tageslaverl, diese Ausgelaverl, dass man halt alle Tage ein frisches Laverl haben, untertags die Spieladresse, aber die wird dann nach der WM auch wieder zurückgegeben. Und ja, meistens sind es auch noch Schuhe, dass wir eben alle gleich ausschauen und eine Sporttasche. Ja. Wenn dann noch irgendwas dazukommt, ist eine kleine Überraschung. Das kommt dann immer drauf an.
Dann bin ich mal gespannt, was es dieses Jahr ist. Überraschungen sind, glaube ich, auch die Trikots, wenn ich da richtig informiert bin. Wisst ihr auch noch nicht, wie die aussehen werden, oder?
Ich weiß noch nichts, ne?
Matthias?
Ich glaube nicht, dass sich die verändert haben, nachdem wir da einmal umgestellt haben und jetzt da eben mit ARX, was letztes Jahr dazukommen ist als Sponsor. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt speziell neue Dressen bekommen für die Weltmeisterschaft.
Dann warten wir mal die Einladung ab. Wie gesagt, ich habe andere Informationen. Und
Warten
schauen wir mal.
Märchen.
Das werdet ihr dann beim Einkleiden herausfinden,
Das ist die
ob es die
Überraschung, wenn
alten
es drin
sind. Das ist die
ist.
Überraschung, genau. Stichwort Trikot, Stichwort Klamotten. Matthias, kannst du dich noch an dein erstes Spiel im Nationaltrikot erinnern? Wann und wo war das? Und ja, welche Erinnerung hast du daran?
Nationalteam selber war damals die U18 WM in Speichersdorf. So ganz genau könnte ich mich jetzt nicht an Speichersdorf erinnern, weil 2017 da relativ viel überschattet hat von meinen Erinnerungen. Aber das war schon mal ganz was Neues. Vor allem, ich habe auch damals schon in der U14 vielleicht mal die Ambition gehabt, dass ich vielleicht mal einen Einzelweltpokal noch spielen könnte. Ist dann aber nie zustande gekommen und bin dann zur 18er WM gefahren und habe dort auch damals, glaube ich, als Startspieler starten dürfen. Was natürlich auch immer ganz was Besonderes ist. Erste WM, dann gleich mal am Start. Also es war schon mal ganz eine andere Erfahrung, ja.
Was ist damals rausgekommen?
Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es waren 587 und Qualifikation für das Finale, also für die letzten 24.
Du hast gesagt, erste Weltmeisterschaft und dann gleich Startspieler. Was bist du denn für ein Spielertyp? Also warst du schon immer jemand, der dann auch an der Position funktioniert hat, wo man ihn eingesetzt hat? Oder hast du auch eine Lieblingsposition?
Ja, Lieblingsposition, ich glaube, das ist überall bekannt. Ich spiele meistens am Schluss. Das hat sich über die Jahre mal so entwickelt, wie wir als Verein schon so aufgestiegen sind. Wir waren immer am Schluss eine Macht. Bei uns war es meistens so, ja, wenn wir mit 1-3 in den letzten Durchgang und minus 120 reingehen, wird es meistens ein 5-3 mit plus 60. Also das war wirklich immer ein extrem starker Schluss. Und das hat sich dann von der Mentalität und vom Kopf her dann auch immer so eingeprägt. Egal wie weit du hinten bist, das Spiel ist erst aus, wenn der letzte Wurf gespielt ist.
Ich habe jetzt parallel mal kurz nachgeguckt, damals sechster Platz im Team und du mit 585. Bester neben dir noch Martin Janitz, Jakob Brehm und Lukas Demistokle. Also durchaus bekannte Gesichter. Julia, ich glaube, bei dir war auch eine Weltmeisterschaft in Deutschland das erste Mal das
Ja,
Österreich-Trikot, oder? 2009 in
war schon
Bettenheim.
was. Richtig, ja, richtig, ja. Die
Wie sind deine Erinnerungen
U18-WM,
noch?
ja. Ach, ganz verschwommen. Na, ich war, dass ich extrem nervös war, weil ich habe damals in einem, wie soll ich das sagen, wirklich Wusi-Wusi-Verein gespielt. Da ist nicht mehr bekannt gewesen, dass es WM gibt. Deswegen war das für mich was ganz Außergewöhnliches und ich weiß, dass ich ziemlich nervös war und ja, dementsprechend waren auch die Ergebnisse. Also ich kann mich gar nicht mal erinnern, genau was, aber ich weiß, die Quali habe ich damals nicht geschafft gehabt. Aber ich war wirklich stolz, dass ich da dabei sein habe dürfen. Und ja, Nationaldress zu tragen ist immer irgendwo eine Ehre und auf das arbeitet man halt auch hin. Und es hat sich ja auch weiterentwickelt, mein Spiel, also hat schon geholfen.
Hier kann ich leider mit keinem Ergebnis dienen, weil das MBC-Archiv da leider nicht so viel hergibt oder die WM 2009 leider nicht zur Verfügung steht. Das beginnt erst 2011. Ich gucke jetzt hier gerade in der Übersicht, da steht nichts über dich drin. Aber
Es war auf jeden Fall möglich. Bei
Erfahrung
denen
hast du
liegt
gesammelt.
er dann, aber da habe ich auch Silber nicht gemacht, aber sonst, ja, es waren die kleinen Anfänge.
Und es kam dann aber auch Großes nach, beziehungsweise viele, viele Erfahrungen dazu. Wenn du, Julian, dein bestes Spiel, ob es jetzt vom Ergebnis her das Beste ist oder vom Gefühl her, das darfst du entscheiden, aber dein bestes Spiel im Nationalmannschaftsdress, welches wäre das?
Ein Spiel herauspicken würde ich jetzt gar nicht. Das war aber schon, also war stehen hatte ich schon ein sehr gutes Gefühl, im Dress zu stehen und war wirklich selbstbewusst und ja, habe gewusst, was ich kann. Und Breschnau war dann nochmal eben so eine Draufgabe. Also da habe ich wirklich mich ja, wohlgefühlt, da hat das funktioniert. Ja, das würde ich dann schon im Dress mal beste WM sagen, ja.
Nehme ich aus dem bisherigen Gespräch raus, dass du, und du hast das ja auch im Gespräch, das wir schon geführt hatten in der Episode, auch gesagt, dass du auch im Kopf mental arbeitest und dir auch sowas hernimmst. Wenn du jetzt an die Heim-WM denkst, wie gehst du da vom Kopf heran, zu sagen, okay, ich habe jetzt letztes Jahr, vor 2 Jahren, eine tolle Einzel-WM gespielt. Ich habe das Jahr davor in Varaschin meine beste Weltmeisterschaft gespielt. Was nimmst du da mit, um es jetzt auch in der Heim-WM positiv anzugehen?
Ja, ich versuche mich da wirklich auf mein Spiel zu fokussieren. Also das Rundherum dann doch irgendwo auszublenden, nur auf meinen Wurf zu konzentrieren. Und ich weiß ja, dass es kann und dass es funktioniert und dass ich das auch wirklich durchziehen muss. Und wie gesagt, das Drumherum einfach ausblenden, auf mich schauen, mein Spiel durchziehen. Das ist, denke ich, für mich das Wichtigste. Natürlich die Unterstützung von daheim und hinterbei alle, die sind natürlich wichtig. Und die, ja, wenn das hinterbei alles passt, dann kann es nur auf der WM funktionieren. Also, ja, du weißt es mit Kindern, ist es nicht so einfach. Wir werden vermutlich beide wieder mal nicht, ja, über eine Woche nicht daheim sein. Da muss halt daheim alles dann geplant sein, dann muss es funktionieren. Und wenn das alles funktioniert und alles seine Richtigkeit hat und das passt, dann kann ich mich auf mich konzentrieren. Und dann denke ich, wird das schon funktionieren, so wie ich das möchte. Ja.
Mit wir meinst du dich und Lucky?
Genau.
Und nicht, wie man das jetzt hätte denken können, dich und mich. Natürlich weiß ich, wie das mit Kindern ist. Das ist immer eine herausfordernde Sache, aber ihr habt schon oft bewiesen, dass der Background funktioniert, dass das passt und genau, dass ihr da auch schon viel Erfahrung auch durch Weltmeisterschaften habt. Die Erfahrung hast du auch, Weltmeisterschaften hast du einige gespielt, hast doch schon einen Weltpokal gegen mich gespielt im Halbfinale in Straubing damals. Matthias, welches war dein bestes Spiel? Ich glaube nicht das gegen mich, aber wahrscheinlich ein anderes. Wenn du zurückdenkst, was würdest du sagen, jetzt vom Ergebnis her oder so vom Gefühl?
Vom Gefühl her müsste ich sogar fast sagen, war es wahrscheinlich sogar der Teambewerb in U23 in Estland oben. Das hätte sich natürlich nach einer höheren Zahl angefühlt, aber da hätte ich wirklich gesagt, da hat das Gefühl so gut passt. Von der Zahl her natürlich war es jetzt dann in Brezno. Aber vom Gefühl danach, wie man es weiß, das Finale gegen Deutschland in Wallerstein. Eben mit dem 700er, mit der Zahl, dass die passt hat, mit der Vorgeschichte, das ist einfach das Gefühl danach umso besser.
Was muss passieren, dass du da wieder hinkommst, dass du so im Flow bist, dass es im Finale eben dann reicht? Und das war ja auch gegen Deutschland. Ihr habt euch da ziemlich in den Rausch gespielt. An jedem anderen Tag wäre Deutschland, glaube ich, Weltmeister geworden, aber an dem Tag gegen euch war halt nichts drin. Was muss passieren, dass du wieder dahin kommst, wo du damals warst?
Definitiv wieder die komplette Sicherheit in den Wurf reinbekommen, in die Technik, weil eben auch für die ganzen Spiele, die ich in der Meisterschaft spiele, ist eigentlich der Hauptfokus nur auf die Technik, weil es gibt ja viele Spieler oder auch Anfänger, die anfangen, auf Zahlen zu schauen. Und dann im Kopf schon damit denken, jetzt habe ich 470, könnte 630, 640 werden in so eine Richtung. Und mit dem fangen wir gar nicht an. Also ich fokussiere mich da wirklich auf die Technik. Passt die Technik, wird das Ergebnis auch passen. Und ich bin halt genauso ein Spieler, der dann im Wurf relativ viel zerlegt, auch im Training. Und wenn ich da das Gefühl wieder bekomme in der Hand und mich darauf verlassen kann, dass die Technik funktioniert, dann komme ich auch während den Partien in den Flow rein. Und kann genau solche Partien nochmal bringen.
Jetzt ist eine Heim-WM, Julia hat es angedeutet, immer so eine Herausforderung, dass dann eben mehr Menschen da sind. Jetzt sind wir beim Kegeln nicht abgeschottet, wir haben keinen so direkten Sportlereingang. Es wird immer wieder Berührungen geben und kann vielleicht auch ein bisschen viel werden. Wie wird deine Strategie sein, Matthias, dass du dann eben auch den Fokus bekommst, behältst? Wirst du dich in den Menschen rumtreiben oder ziehst du dich dann eher zurück und gehst in dich?
Also wenn ich jetzt nicht auf der Bahn stehe oder wenn ich eine Stunde vor oder was, da habe ich überhaupt kein Problem. Ich stehe da gerne immer zur Verfügung, wenn jemand kommt und so wie es jetzt in Ungarn auch war, kommt mal jemand ein Foto machen oder was auch immer. Da bin ich überhaupt nicht abgeschreckt davon, das stört mich auch überhaupt nicht. Aber sobald es mir so eine halbe Stunde oder diese zwei Bahnen vor Spielbeginn ist, da schaue ich schon, dass ich mal irgendwo separat bin, dann meinen Kopf auch abschalten kann und dann mit meiner Vorbereitung anfangen und auch dann sehr konzentriert in das Spiel gehen kann.
Wie sieht's bei dir aus, Julia? Wie wirst du in die Situation reingehen?
Ja, ich habe damit eigentlich auch kein Problem. Wenn es mir dann zu viel wird oder wenn ich jetzt auch gerade mit keinem reden will, dann ziehe ich mich jetzt zurück und ja, suche mir irgendwo einen ruhigen Platz oder gehe spazieren oder ja, also da habe ich auch keine Probleme.
Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Ihr habt jetzt noch ein paar Tage Zeit, bis die Weltmeisterschaft für euch losgeht, bis es zählt. Was werdet ihr jetzt in den letzten Wochen noch tun und vor allem bis wann werdet ihr auch trainieren? Habt ihr da schon einen Plan, Julia?
Einen konkreten Plan noch nicht. Ich muss ehrlich sagen, wir planen das eigentlich immer von Woche zu Woche. Wie sich das Training wann ausgeht, mit unseren Diensten, Nachtdiensten, Fahrdienste, da, also der Monatsplan ist immer komplett anders, deswegen schauen wir da eigentlich immer von Woche zu Woche, wann geht das Training aus, wann macht man was. Das planen der Luki und ich meistens gemeinsam, wie wir das angehen. Und wie gesagt, also so bis zur WM hin haben wir jetzt noch keinen konkreten Plan, das entscheidet sich eigentlich dann immer so von Woche zu Woche.
Wann trefft ihr euch in Schwarz? Ist das schon geplant?
Also,
Aber
was ich
ehrlich,
jetzt so gehört habe, fahren werden wir am Samstag anreisen.
glaube, der 30. ist das.
Ja, genau. Weil am Samstag
Ja.
ist die Eröffnung, also wir reisen am Tag der Eröffnung an.
Und wie sieht die letzte Phase der Vorbereitung für dich aus, Matthias?
Also, ich glaube, das ist zumindest bei mir und beim Lucke und wahrscheinlich auch bei Martin relativ gleich. Also wir werden jetzt einmal so wie es in der Meisterschaft ist, so zwei, dreimal die Woche trainieren plus Match. Und dann wird es halt, je näher es zur WM geht und je mehr der Bedarf da ist, dass man sagt, nochmal die Technik verfeinern, wird es halt so auf vier, fünf, vielleicht sechsmal die Woche Training gehen. Vielleicht am Tag vor der Abreise, also am Freitag noch ein Training einlegen. Zumindest einmal am Donnerstag, je nachdem wie es sich am Freitag dann noch ausgeht, nochmal ein Training. Und ja, im Endeffekt wird es dann immer so weitergehen. Einfach nur Technik, Technik, Technik bis zur letzten Sekunde quasi und dann abliefern.
Worauf legst du deinen Trainingsschwerpunkt, Julia, aktuell?
Auf der Kegelbahn in die Technik, auf jeden Fall, dass das dann sitzt. Und ja, ausdauermäßig versuche ich da auch noch ein bisschen was zu machen, damit ich da dann genug Kraft habe, genug Gas da, damit ich da keine Probleme dann bekomme in der Woche.
Zum Beispiel heute auch eine Fahrradtour, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, die Kinder waren Fahrradfahren und wir waren Laufen. Dann
Dann
ist da
zumindest,
Hochform.
zumindest so was Ähnliches.
Ja, genau so.
Habt ihr nicht? Hast du Erwartungen bzw. Ziele, die du dir auch steckst, die du auch formulierst für diese Weltmeisterschaft, Julia?
So richtig Formulierungen, nein, noch nicht. Weiß nicht, ob die vielleicht noch kommen oder nicht. Aber wie ich schon vorher angesprochen habe, für mich ist die Quali einfach extrem wichtiger Punkt. Der muss sitzen, mit dem muss ich zufrieden sein, da muss das Ergebnis passen. Ja, dass es dann auch noch für die Paarwertung dann auch noch zählt, das habe ich eigentlich gar nicht so im Kopf. Da denke ich mal, weil ich will sowieso alles geben in der Quali und was da dann rauskommt, kommt dann raus. Und wie gesagt, dieser Tag, der ist für mich einfach auch entscheidend, der ist wichtig, auf den arbeite ich hin. Und wenn der passt, dann bin ich zufrieden und dann kann es natürlich weitergehen.
Heute am 12. April ist noch nicht wirklich klar, wer von anderen Nationen anreisen wird. Aber interessiert dich sowas? Schaust du dir das vorher an, ob Alina Dollheimer, die dich ja zum Beispiel im Sprintfinale geschlagen hat, ob die auch wieder dabei ist? Oder kommst du einfach zur Weltmeisterschaft und guckst, wer dann da ist? Beschäftigst du dich im Vorfeld damit?
Ja, von der Alina erwarte ich mal, dass sie es persönlich sagt, weil wir haben eigentlich ziemlich guten Kontakt. Aber so vor die anderen Nationen, ja, was ich halt so mitkriege, kriege ich mit, aber ich schaue jetzt nicht ungefähr, also ich schaue jetzt nicht wirklich konkret drauf, wer kommt da jetzt, wer fährt hin, wer ist nominiert. Wenn es runterkommt, okay, die Informationen habe ich, aber ich schaue jetzt nicht konkret nach.
Matthias, wie sieht es bei dir aus?
Also Ziele direkt, natürlich das große Ziel soll natürlich Weltmeister sein, aber so für mich persönlich sind einfach mal eine solide Quali spielen, sich qualifizieren, eben im Hinblick auf den Paarbewerb, je nachdem wie natürlich aufgestellt wird, weiß man halt, ich sage jetzt zum Beispiel für mich und Demis-Doki-Lukas, wir sind ein eingespieltes Team zum Beispiel, wenn das dann so in ein Spiel geht, ich glaube, wir könnten uns da ein bisschen weiter raufpushen, als es möglich wäre mit jemand anderen. Natürlich gibt man mit jedem Partner, den man hat, alles. Aber ich glaube, wenn da die Chemie zu 100% passt oder zu 120% passt, könnte das doch nochmal ein bisschen mehr Kick geben. Aber im Großen und Ganzen solide Leistungen bringen. Was rauskommt, kommt am Ende raus. Man weiß, die Weltspitze ist schon sehr eng beieinander. wenn es mal dann nicht reichen soll, dann ist es einfach so, dann muss man es auch akzeptieren, so wie es ist.
Gibt es ein Duell, das du dir gut vorstellen könntest, Matthias? Irgendein Gegner, wenn du schon einen Partner präferierst oder sagst, das wäre die beste Lösung, irgendwie Bock auf ein bestimmtes Duell?
Es ist jetzt immer schwer zu sagen. Also wenn ich jetzt von der Form herausgehe, würde ich mal sagen, es wäre mal interessant, gegen einen Arlen zu spielen, also gegen einen Kujundzic. Gegen ein Team hätte ich auch gern gespielt. Aber im Großen und Ganzen ist es mir relativ gleich. Im Endeffekt, man kann allen und jeden schlagen.
Wie sieht es bei dir aus, Julia? Partnerin bzw. Wunschgegnerin, weil die Duelle ja schon immer viel Spaß gemacht haben oder ähnliches?
Na, habe ich eigentlich gar keine Präferenzen. Also beim Paarbewerb, ja, es kommt halt bei uns auch noch drauf an, wer überhaupt fährt. Das steht ja auch noch gar nicht fest. Dadurch, ja, man spielt ja eh jeder sein Spiel, jeder versucht das Beste zu geben für die Quali. Von dem her wäre es mir jetzt ziemlich, ja, egal, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich habe jetzt keinen, den ich bevorzugen würde oder nicht. Also das, ja, wie es die Trainer dann festlegen. Und Wunschgegner wüsste ich jetzt auch keinen, wem ich mir jetzt wünsche. Ich nehme es dann so hin, wie es kommt. Das kann ich ja nicht ändern. Und ja, wie der Matthias schon gesagt hat, das ist jeder schlagbar. Es kommt viel drauf an, auf die Tagesverfassung, wie kommt man rein, wie liegt dann die Bahn. Und von daher ist alles möglich, auch gegen jeden.
Gibt es einen Moment, auf den du dich besonders freust, wo du sagst, das wird unabhängig von dem Ergebnis oder von Ergebnissen, unabhängig von Duellen, der schönste Moment bei dieser Weltmeisterschaft, Julia?
Ja, hoffentlich einer dann mit einer Medaille. aber jetzt im Vorhinein, na, ich freue mich schon wirklich, wenn ich mit dem Dress auf die Bahn gehen kann und dann auf der Bahn stehe. Also auf dem, das freue ich mich dann schon, das alles aufsagen zu können und dann dort vor allem im Publikum das Beste zeigen zu können. Auf das freue ich mich schon sehr.
Wie ist es bei dir, Matthias?
Also ich würde sagen, sobald man mal auf der Bahn steht, vielleicht nicht unbedingt die Eröffnungsfeier oder was, aber wirklich mal das erste Spiel auf der Bahn und einfach mal eine Heimatmosphäre bei der WM genießen können, einfach nur mal, wenn eine Menge hinter dir steht. So wie es die Julia auch schon gesagt hat, es ist bei den WMs immer gut, wenn das Team dich anfeuert, aber wir wissen es, wie es in Kroatien war, wenn da richtig 300, 400 Leute wirklich nur mal für dich anfeuern oder so, wie es auch in Deutschland ist, egal ob das jetzt in Tettenheim war, bei den Weltmeisterschaften oder Speicherstadt, wenn die volle Halle hinter dir steht, ist es wohl sicher ein ganz anderes Gefühl und ich glaube, das könnte nochmal einen extra Push geben, auch im eigenen Spiel.
Wenn ich da kurz was einwerfen darf noch, es war ja im Wahlerspiel eigentlich ein Wahnsinn, da sind eigentlich relativ viele Österreicher auch dann gerade zum Finale auch hingereist und da war eigentlich schon die Stimmung ziemlich cool. Und da ist halt die Anfahrt doch etwas länger gewesen. Deswegen bin ich eben schon gespannt, wie weit das zu toppen ist, dann zu Hause quasi.
Das ist immer das große Fragezeichen, aber ich bin mir sicher, dass Österreich hier ein hervorragendes Bild abgeben wird, wie viele Gastgebernationen, ja. Also da bin ich mir fest überzeugt. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, Matthias, du und Trommel, gab es doch auch mal was, oder? Du saßt doch mal an der Trommel. War das beim...
Ja, also...
Frauenfinale an Fahrerski?
Ja, das kann durchaus sein. Also ich hab meine Posaune normalerweise immer mit. Das ist natürlich auch ein Fanartikel entstanden, den habe ich, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber den habe ich irgendwann mal gekauft gehabt. Ich bin selber Musiker, ich spiele eigentlich gar nicht Posaune, sondern eigentlich Tuba. Und habe mir die Posaune dann angeeignet, weil es leichter ist und leichter zu verstauen im Auto als eine Tuba, die größer als jede Sporttasche ist, die wir haben. Und einfach mal nur jeden Fanartikel, den ich mit habe, also ich habe eine Trommel, ich habe die Posaune, ich habe Tröten, ich habe Vuvuzela, ich habe eigentlich immer alles mit. Und umso mehr verwendet wird, umso lauter, umso besser ist es.
Wie siehst du das als Spielerin auf der Bahn, wenn er dann hinten steht mit Posaune oder anderen Instrumenten, wenn die Menge laut ist? Wie geht's dir dann auf der Bahn, Julia?
Ich finde das echt ziemlich cool. Also das gehört einfach mittlerweile bei uns irgendwie schon dazu. Wenn man irgendwie dann hinten sitzt und anfeuert, geht schon, wo ist die Trommel, wo ist die Trommel, wer kann trommeln. Nein, das ist, also als Spielerin kriegt man es dann hin und wieder eigentlich mit. Und ja, es motiviert dann zusätzlich, wenn man weiß, einfach sie sind, es ist wer da, sie freuen dich an, die Mannschaft steht hinter dir, also es bekommt man schon mit. Ist nicht zu überhören.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in eure Vorbereitung und vor allem auch die Momente der bisherigen Weltmeisterschaften, über die wir sprechen konnten. Ich wünsche euch jetzt für den Endspurt viel, viel Erfolg. Vor allem wenig bis keine, nee, vor allem keine Verletzung. Bleibt verletzungsfrei und kommt gut in Schwarz an und dann dort eine unvergessliche Weltmeisterschaft mit den Ergebnissen, die ihr euch wünscht und vor allem ganz vielen tollen Erlebnissen. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Matthias.
Dankeschön, Sebastian.
Wir sagen auch danke.
Das war das Gespräch mit Julia Huber und Matthias Saczkowicz und in einer Woche oder eine Woche nach der Veröffentlichung geht es schon weiter. Die nächste Episode, Teil 3, geht dann online wieder mit Spielerinnen und Spielern, diesmal Fiona Steiner und Philipp Sedeczka, die ja auch im Club im rot-weißen Trikot unterwegs sind. Beide spielen zusammen bei Neunkirchen. Und auch da bin ich gespannt, was die beiden erzählen werden. Meine Informationen sind übrigens, dass es für die österreichischen Nationalspielerinnen und Nationalspieler dieses Jahr neue Trikots gibt. Pünktlich zur Heimweltmeisterschaft soll es da also im neuen Look auf die Bahn gehen. So eine Theorie, ihr könnt ja mal die Fußballnationaltrikots der österreichischen Nationalmannschaft anschauen. Vielleicht geht das ja in die Richtung. Also, jetzt nur noch eine Woche warten. Maximal eine Woche. Vielleicht hört es ja auch später an. Dann geht es weiter. Teil 3 der Serie, die in Kooperation zwischen Neuner in Serie und dem ÖSKB entstanden sind. Vielen Dank an der Stelle wieder an Tobi Pfeiffer für die Organisation. Er ist der Pressewart, der Pressesprecher beim österreichischen Sportkegel- und Bowlingverband und hat mich hier tatkräftig unterstützt bzw. mitgewirkt. Bleibt sportlich, immer die Kugel in der Hand und vielleicht sehen wir uns ja auf irgendeiner Kegelbahn. Bis bald.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.